Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Malte Hennig am Mikrofon. Schön, dass Sie mit dabei sind. Eine Solidaritätskundgebung in Dresden nach der Attacke auf den sächsischen SPD-Politiker Matthias Ecke. Verhandlungen über eine neue Waffenruhe im Gazastreifen und die steigende Zahl von maroden Straßen und Brücken in Deutschland. Das sind drei unserer Themen in dieser Sendung. Und anschließend um 18.40 Uhr hören Sie einen Hintergrund über Anspruch und Wirklichkeit von Parteiprogrammen. Gewalt gegen Politikerinnen und Politiker, die ist nicht neu. Beispiele dafür gibt es bundesweit viele. Der Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke 2019. Der Messerangriff auf die Kölner Bürgermeisterin Henriette Reker 2015. Das sind zwei davon, zahlreiche mehr hat es gegeben. Und es geht dabei nicht immer nur um körperliche Gewalt. Auch verbale Gewalt sind PolitikerInnen regelmäßig ausgesetzt. In Dresden ist am Freitag ein Wahlkampfteam der Grünen eingeschüchtert worden. Wenig später dann der SPD-Spitzenkandidat für die Europawahl, Matthias Ecke, beim Aufhängen von Wahlplakaten attackiert worden. Er liegt im Krankenhaus und in Dresden läuft seit knapp einer Stunde eine Solidaritätskundgebung in der Nähe des Ortes, an dem der Angriff stattgefunden hat. Und auf der Kundgebung bin ich jetzt verbunden mit unserem Landeskorrespondenten für Sachsen, Alexander Moritz. Herr Moritz, wer hat denn diese Kundgebung organisiert und was ist bisher gesagt worden?
Ja, das ist ein breites Bündnis, das sich spontan gefunden hat. Zivilgesellschaftliche Organisationen, SPD, Grüne, Linke, aber auch Politikerinnen und Politiker von der CDU sind hier mit dabei. Gerade stehen geschätzt zwischen 1.000 und 2.000 Menschen auf dem Polanplatz in Dresden-Striesen, also nahe dem Ort, wo es die Angriffe auf SPD-Politiker Ecke und auch zwei Wahlkampfteams der Grünen gegeben hat, mitten in einem Wohnviertel. Hier werden gerade Reden gehalten, alle zusammen gegen den Faschismus. Auch diesen Slogan hat man gerade gehört. Zahlreiche Vertreter der Landespolitik sind hier, quer durch die Parteien, mit Ausnahme der AfD. Auch der CDU-Innenminister Armin Schuster hat hier gerade gesprochen. Die erste Rednerin war Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt von den Grünen. Sie hat eine klare Botschaft gehabt, und zwar: Wir sind die Mehrheit, wir sind das Volk, hat sie wörtlich gesagt. Und auch, dass sie sich die Demokratie, die sie sich 1989 mit erkämpft hat als DDR-Bürgerin, nicht wegnehmen lassen wolle. SPD-Bundesvorsitzende Saskia Esken hat ebenfalls hier gesprochen. Sie nennt den Angriff ein Alarmzeichen, der keine Verharmlosung duldet. Und sie hat auch gesagt, diese Leute, die gedroht haben, uns zu jagen, meint die AfD, tragen eine Mitverantwortung für das Klima und damit auch für diese Angriffe.
Wir haben es ja eben in den Nachrichten gehört, ein 17-Jähriger hat sich inzwischen bei der Polizei gestellt und angegeben, er hätte Matthias Ecke niedergeschlagen. Was weiß man denn bisher über ihn und auch die anderen Tatverdächtigen?
Ja, über diesen Verdächtigen, es ist ja bisher nur einer, weiß man nicht viel mehr, außer dass er nicht bei der Polizei bekannt war. Das Landeskriminalamt ermittelt weiter wegen gefährlicher Körperverletzung, geht von einem politischen Motiv aus und sucht nach den mutmaßlich drei weiteren Tatbeteiligten, die Zeugen gesehen haben. Zwischen 17 und 20 Jahre alt sollen sie sein und unvermittelt angegriffen haben. Zeugen rechnen sie der rechtsextremen Szene zu. Ob das tatsächlich der Fall ist, das ist bisher nicht genau bekannt. Ebenso, ob das ein geplanter Angriff war oder spontan erfolgt ist. Auch dazu konnte mir der Innenminister gerade auf Nachfrage nichts Neues sagen. Der Innenminister hat allerdings noch mal seinen Appell unterstrichen, die Beteiligten aufgerufen, sich bei der Polizei zu stellen und angekündigt, man werde mit allen Mitteln des Rechtsstaats diese Tat verfolgen.
Der Angriff hat ja bundesweit für Kritik und auch Empörung gesorgt. Die SPD Sachsen wirft der AfD vor, dass sie durchaus eine Mitverantwortung an dem Angriff hätte. Sie haben es eben erwähnt, die AfD ist jetzt nicht auf der Demo. Wie hat sie denn bisher reagiert, die AfD in Sachsen?
Ja, gestern Abend, da hat sich der sächsische AfD-Vorsitzende Jörg Urban zu Wort gemeldet. Auf der Plattform X schrieb er, er verurteile Gewalttaten. Gleichzeitig gab er der SPD eine Mitschuld an dem Angriff. Die SPD müsse sich, so wörtlich, fragen, inwieweit ihre ständige Hetze gegen politisch Andersdenkende zu solchen Eskalationen beiträgt. Der SPD-Landesvorsitzende Henning Hohmann nennt das eine Täter-Opfer-Umkehr. Und damit hat er mutmaßlich recht, denn das ist ein stilistisches Mittel, das die AfD gerade hier in Sachsen besonders gerne benutzt. Tino Chrupalla, der Bundesvorsitzende, hatte in seinem Statement darauf verzichtet. Am Samstagnachmittag, das ist vielleicht auch noch eine Notiz wert, ist in Dresden auch ein Wahlkampfstand der AfD angegriffen worden. Laut Polizei gab es da Sachbeschädigungen, verletzt wurde niemand, aber es zeigt, wie aufgeheizt die Stimmung hier im Land ist. Und das, obwohl die Landtagswahlen uns ja erst noch bevorstehen.
Stichwort aufgeheizte Stimmung. Herr Moritz, Sie verfolgen für uns das politische Geschehen in Sachsen, eben auch den Wahlkampf zur Europawahl und auch noch zu der bevorstehenden Landtagswahl. Wie erleben Sie denn bisher die Stimmung? Sie haben schon ein Stichwort genannt. Ist das jetzt auch so ein Angriff gewesen, den man vielleicht so ein bisschen auch erwartet hat oder damit gerechnet hat, dass so etwas passieren kann?
Ja, das ist traurig, das zu sagen, aber irgendwie ist man das ja gewöhnt. Ich habe mit vielen Wahlkampfhelfern gesprochen in den letzten 2 Tagen, seitdem es bekannt ist. Die sind irgendwie darauf eingestellt. Gleichzeitig hat dieser Angriff schon Spuren hinterlassen. Man hat mir berichtet von einem Bedrohungsgefühl, von Angst. Denn die Angriffe am Freitag hatten eine neue Qualität. Matthias Ecke ist schwer verletzt. Einiges deutet eben darauf hin, dass es möglicherweise eine geplante Aktion war, weil ja mehrere Teams hintereinander angegriffen wurden. Das belastet schon die Stimmung. Die Leipziger Grünen haben beispielsweise gestern Abend eine E-Mail an ihre Mitglieder verschickt, niemals alleine zum Plakate aufhängen zu gehen und angeboten, dass man sich über die, Zitat, psychischen Traumatisierungen aus dem Wahlkampf gemeinsam darüber sprechen möchte. Angriffe auf Wahlkampfhelfer, die gibt es in Sachsen leider immer wieder. Letztes Wochenende in Chemnitz wurden mehrere Grüne angegriffen, einer von ihnen leicht verletzt. Also auch das kein guter Auftakt in diesem Wahlkampf. Und umso wichtiger ist das Zeichen, das, denke ich, heute hier von dieser Veranstaltung in Dresden ausgeht. Das hat mir auch ein Wahlkampfhelfer der SPD gesagt. Für ihn ist es ganz wichtig, dass er eben sieht, dass es viele Menschen gibt, die für Demokratie einstehen und die diese am Ende ja wenigen Ehrenamtlichen, die die Parteiarbeit leisten, das sind in Sachsen über alle Parteien hinweg weniger als 20.000 Menschen oder ungefähr 20.000 Menschen, denen auch den Rücken stärken.
Informationen von unserem Landeskorrespondenten für Sachsen, Alexander Moritz. Vielen Dank dafür. Und die Attacke auf Matthias Ecke in Dresden, wir haben es eben schon angesprochen, die hat in der Bundespolitik Reaktionen ausgelöst. Empörung, Schock und ein mögliches Sondertreffen, auf dem über den Umgang mit Gewalt gegen Politiker gesprochen werden soll. Das sind Dinge, die das ausgelöst hat, und Frank Capellan fasst sie zusammen.
Der Schock in der SPD ist groß. Die Partei berät auf einem Demokratiekongress in Berlin über mögliche politische Bündnisse bei der Europawahl, als die Nachricht aus Sachsen die Runde macht. Der 41-jährige Matthias Ecke ist krankenhausreif zusammengeschlagen worden, muss operiert werden. SPD-Chefin Saskia Esken ist erschüttert.
Matthias, wir sind an deiner Seite. Es tut uns so leid, was dir widerfahren ist, und es empört uns. Es macht uns deutlich, was da draußen los ist. Da draußen sind Rechtsradikale auf den Straßen unterwegs, die unsere Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfer angreifen.
Attacken gegen Politiker hat es im Europawahlkampf bereits öfters gegeben. Doch das Ausmaß der Gewalt ist neu. Erst am vergangenen Donnerstag wurden in Essen 2 Politiker der Grünen verletzt. Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt wurde nach einer Wahlkampfveranstaltung in Brandenburg aggressiv bedrängt und am Wegfahren gehindert. Wir dürfen so etwas nicht einfach hinnehmen, erklärt Bundeskanzler Olaf Scholz.
Die Demokratie wird von so etwas bedroht. Und deshalb ist achselzuckendes Hinnehmen niemals eine Option. Wir müssen gemeinsam dagegen stehen.
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier fordert dazu auf, die politische Auseinandersetzung friedlich zu führen. Das ist eine neue Eskalationsstufe, die das erklärte Ziel der Einschüchterung hat, meint Thüringens Innenminister Georg Mayer. Der Sozialdemokrat erklärt im Gespräch mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, das sind geplante Taten, die nicht spontan, sondern gezielt durchgeführt werden.
Der Rechtsstaat muss hier klare Kante zeigen und sehr schnell und hart reagieren.
Bundesinnenministerin Nancy Faeser, ebenfalls Sozialdemokratin, kündigt an, sich in der kommenden Woche mit ihren Länderkollegen zusammenzuschalten, um darüber zu beraten, wie solche Angriffe auf Politiker verhindert werden können.
Ich brauche aus meiner Sicht ein neues Schutzkonzept. Das möchte ich mit den Innenministerinnen und Innenministern der Länder jetzt zügig beraten, weil das ist schon eine Zäsur, die wir da erlebt haben.
Doch was lässt sich tun? Dass Matthias Ecke offenbar alleine unterwegs war, um in Dresden Plakate anzubringen, hat manchen überrascht. Wir werden uns Gedanken darüber machen, wie Politiker geschützt werden können, verspricht der sächsische Innenminister Armin Schuster. Dennoch fürchtet der Christdemokrat, dass es 100-prozentige Sicherheit niemals geben wird.
Wir bieten an, dass besondere Plakatieraktionen, besondere Wahlkampfaktionen der Polizei gemeldet werden, sodass wir es absichern können. Nur, es liegt auf dem Wort besonders, wir würden es niemals schaffen, jede Plakatieraktion in Sachsen absichern zu können.
Waren es vor einigen Jahren vor allem Politiker der AfD, die Opfer von Angriffen wurden, sind es inzwischen vor allem grüne Parteimitglieder. Im vergangenen Jahr wurden 478 Übergriffe gegen AfD-Politiker aktenkundig, mehr als 1200 gegen grüne Parteimitglieder. Seit 2019 wurden weit mehr als 10.000 Straftaten gegen Politiker gemeldet.
Es sind indirekte Verhandlungen, die da gerade laufen in Kairo. Es geht um eine erneute Waffenruhe im Gazastreifen und um den Austausch von israelischen Geiseln und palästinensischen Gefangenen. Direkten Kontakt zwischen Israel und der Hamas, den gibt es offiziell nicht. Trotzdem versuchen beide Seiten mit öffentlichen Statements übereinander zu sprechen. Gegenseitige Vorwürfe und rote Linien sind da zu vernehmen. Über den Stand der Verhandlungen berichtet Julio Segador.
Die Chancen für eine erneute Waffenruhe im Gazastreifen stehen schlecht. Und das, obwohl die Antwort der Hamas auf den vorliegenden Vorschlag noch gar nicht da ist. Für Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu ist die Forderung der Terrororganisation, für eine erneute Waffenruhe den Krieg zu beenden und alle Truppen aus dem Küstenstreifen abzuziehen, unannehmbar. Deutliche Worte des Premiers nach der Kabinettssitzung. Israel wird dies nicht akzeptieren. Wir sind nicht bereit, eine Situation zu akzeptieren, in der die Bataillone der Hamas ihre Tunnel verlassen, wieder die Kontrolle über den Gazastreifen bekommen, ihre Militärindustrie wieder aufbauen und wieder die Bürger Israels im ganzen Land bedrohen. Bestätigt sieht sich Netanyahu durch einen Zwischenfall am Grenzübergang Kerem Shalom, wo die LKW mit den Hilfsgütern für den Gazastreifen kontrolliert werden. Die Hamas feuerte aus Rafah mehrere Raketen, um, nach eigenen Worten, einen Armeestützpunkt zu treffen. Israel schloss inzwischen vorübergehend diesen wichtigsten Grenzübergang für die humanitäre Hilfe nach Gaza. Verteidigungsminister Yoav Gallant sieht auch das Zeitfenster für eine Einigung mit der Hamas so gut wie geschlossen. Er denkt schon an die nächsten militärischen Schritte. Wir sehen besorgniserregende Anzeichen dafür, dass die Hamas nicht wirklich einen Deal mit uns eingehen will. Die Konsequenz daraus ist ein Einsatz in Rafah und im gesamten Gazastreifen, und zwar schon bald. Die Militäroffensive in Rafah rückt näher, die Verhandlungen für eine Waffenruhe stecken in einer Sackgasse. Und ob einer der Vermittler, das Emirat Katar, sich weiter engagiert, ist völlig offen. Denn das israelische Kabinett beschloss heute einstimmig, den katarischen Sender Al Jazeera in Israel zu schließen, ihm die Sendelizenz zu entziehen. Die Entscheidung hat Auswirkungen auf Al Jazeera-Programme, die aus Israel auf Englisch und Arabisch ausgestrahlt werden. Den von der katarischen Regierung finanzierten Sender werden laut Regierung Fehlinformationen und antisemitische Propaganda vorgeworfen. Anfang April verabschiedete die Knesset, das israelische Parlament, ein Gesetz, das die Grundlage für die heutige Entscheidung der israelischen Regierung ist. Allerdings sind gegen dieses Gesetz Klagen vor dem obersten Gerichtshof anhängig. Auf X, in einem Social-Media-Post, dankte Israels Premier Netanyahu seinem Kommunikationsminister Kari für die Vorbereitung der Entscheidung. Der Hetzsender Al Jazeera werde geschlossen, so Netanyahu. Die israelische Auslandsjournalistenvereinigung FPA sprach dagegen von einer schädlichen Entscheidung. Dies sei ein dunkler Tag für die Medien, ein dunkler Tag für die Demokratie in Israel.
Seit Monaten greift die Houthi-Miliz vom Jemen aus immer wieder Schiffe auf dem Roten Meer an. Als Reaktion auf den Krieg in Gaza, so haben es die Kämpfer mitgeteilt. Die Angriffe sind aus ihrer Sicht eine Unterstützung für die Hamas im Gazastreifen. Vor wenigen Tagen hat die Miliz dann sogar angedroht, ihre Attacken noch auszuweiten. Zwei internationale Missionen sind seit mehreren Wochen im Einsatz, um Handelsschiffe im Roten Meer vor den Raketenangriffen zu schützen. An der EU-Mission Aspides hat auch die deutsche Fregatte Hessen teilgenommen. Jetzt ist sie wieder zurück in Wilhelmshaven. Jutta Pschigoda berichtet.
Unser Auftrag wurde erfüllt und das erfülle ihn mit Stolz, so Fregattenkapitän Volker Kübsch. Man habe 27 Handelsschiffe auf ihrer gefahrvollen Passage begleitet und viermal sogar vor Angriffen aus der Luft verteidigt.
Ja, wir waren erfolgreich. Wir haben diese 27 Schiffe beschützt und wir haben auch Angriffe abgewehrt, die den Schiffen gegolten haben, die wir eskortiert haben.
Die Kapitäne der Handelsschiffe hätten der Besatzung der Fregatte Hessen für ihren Schutz gedankt, so Kübsch. Aber die 58 Tage im Einsatzgebiet seien eine sehr anstrengende Zeit gewesen. Permanent drohten Angriffe der Houthi-Miliz aus der Luft. Diese operiert aus dem Jemen und greift seit mehreren Monaten Schiffe im Roten Meer und im Golf von Aden an. Diese Miliz sei nicht zu unterschätzen, so Kübsch.
Sie sind gut ausgestattet, sie sind gut organisiert, sie verfügen über das Know-how und über die Waffentechnik. Der größte Fehler, den wir machen können, ist, das gegnerische Potenzial und deren Taktik, aber auch deren Einsatzwillen zu unterschätzen.
Die Besatzung befand sich daher fast 60 Tage lang im sogenannten Kriegsmarsch. Das bedeutet, alle 6 Stunden Wachwechsel. Bei Alarm müssen alle sofort auf ihre Posten. Fehler durften dabei nicht unterlaufen, so Vizeadmiral Martin Lenski, Befehlshaber der Flotte.
Wenn man in 6 Stunden Wachdienst ständig auf dem Bildschirm in kürzester Vorwarnzeit reagieren muss, um das Schiff und auch die begleitenden zivilen Handelsschiffe zu sichern, dann ist das eine großmögliche Anspannung.
Dank dafür gab es heute aus dem Verteidigungsministerium. Die parlamentarische Staatssekretärin Siemtje Möller besuchte bei typisch norddeutschem Regenwetter die Fregatte Hessen.
Die Bundeswehr und insbesondere die deutsche Marine haben ihre schnelle Reaktionsfähigkeit eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Damit hat Deutschland seine Handlungsfähigkeit als sicherheitspolitischer Akteur nachgewiesen.
Doch dieser gefährliche Einsatz hatte natürlich zu Hause bei den Angehörigen für Ängste gesorgt.
Ja, man hat schon mitgebangt in der Zeit. Ob das alles gut geht und scharfer Waffengang, das waren ja schon entsprechende Worte.
Sorgenvolle Zeit, die man hatte. Und andererseits sind wir aber auch unheimlich stolz auf das, was sie geleistet haben dort. Ich freue mich einfach, dass ich ihnen gleich in die Arme schließen kann.
Es wird nicht der letzte Einsatz bei dieser EU-Militärmission gewesen sein. Die deutsche Marine will ab Anfang August die Fregatte Hamburg für den Aspides-Einsatz gegen die Houthi-Rebellen im Roten Meer zur Verfügung stellen. Dieses Schiff und seine Besatzung haben bereits umfangreiche Trainings und Vorbereitungen dafür durchlaufen. Aus den Erfahrungen auf der Hessen könne man jetzt Lehren ziehen. Die Besatzung der Hessen freut sich allerdings erst einmal über einen 3-wöchigen Urlaub.
Baustellen. Die sorgen bei Reisenden auf der Autobahn meistens nicht unbedingt für ein Lächeln. Inzwischen stehen in vielen auch Schilder, die das mit einem großen Smiley und der verbleibenden Kilometeranzahl der Baustelle darauf widerspiegeln. Aber die Baustellen sind in der Regel notwendig, um Straßen und Brücken zu sanieren. Insgesamt geht die Sanierung der Verkehrsinfrastruktur in Deutschland aber wohl nicht so schnell voran wie geplant. Das geht aus Unterlagen des Verkehrsministeriums hervor, das das Bündnis Sarah Wagenknecht angefragt hat. Mehr dazu von Oliver Neuroth.
4.000 größere und rund 8.000 kleinere Autobahnbrücken müssen erneuert werden. Die Behörden stufen gut 7.100 Kilometer Autobahnfahrstreifen als sanierungsbedürftig ein. Das sind rund 1.400 Kilometer mehr als bei der letzten Untersuchung 4 Jahre zuvor. Auf der Schiene sieht es noch schlechter aus. Fast 18.000 Kilometer Gleise sind marode. Das ist fast 1/3 des kompletten Schienennetzes in Deutschland. Das Bündnis Sarah Wagenknecht nennt die deutsche Verkehrsinfrastruktur einen riesigen Sanierungsfall. Die Partei wirft der Ampelkoalition vor, dass sich die Lage in den vergangenen 2 Jahren noch verschlechtert habe. Das Bundesverkehrsministerium hatte Anfang April erst auf eine Anfrage von CDU/CSU erklärt, die Modernisierung von Brücken habe weiterhin oberste Priorität. Viele Brücken stammten aus einer Zeit, in der das Verkehrsaufkommen deutlich geringer gewesen sei. Den Hauptschuldigen für die Lage sieht das Bündnis Sarah Wagenknecht bei CDU und CSU. Sie hätten das Straßen- und Schienennetz heruntergewirtschaftet, als sie in der Bundesregierung waren.
Der von Menschen verursachte Klimawandel. In der Wissenschaft ist es Konsens, dass er existiert. Die internationale Politik versucht, die Auswirkungen, die Folgen davon einzudämmen. Ob in ausreichendem Ausmaß, darüber wird oft gestritten. Ein Streitpunkt dabei ist auf politischer Ebene immer wieder die eindeutige Nachweisbarkeit von den Auswirkungen des Klimawandels. Beobachtende weisen darauf hin, dass die Auswirkungen oft in Ländern spürbar und sichtbar sind, die geopolitisch nicht die größten Stimmen haben. Der steigende Meeresspiegel zum Beispiel, der ist wissenschaftlich bewiesen. Noch sind die Auswirkungen davon aber vor allem in kleineren Inselstaaten sichtbar. In einem davon ist Bundesaußenministerin Annalena Baerbock gerade zu Besuch gewesen, auf Fidschi im Südpazifik. Georg Schwarte war mit dabei.
Trommeln zur Begrüßung. Die Außenministerin auf Fidschi. Es ist eine Premiere. Nie war ein deutscher Chefdiplomat bisher hier 16.000 Kilometer von Deutschland entfernt. Der letzte Bundesminister, der Fidschi besuchte, hieß Helmut Schmidt. War damals 1971 als Verteidigungsminister zu Gast, jetzt also Annalena Baerbock. Mit einer sehr weit ausgestreckten Hand kommt sie auf die größte der kleinen Pazifikinseln.
Und das heißt, Partnerschaften hier auszubauen, bedeutet vor allen Dingen verstärkt beim Klimaschutz zusammenzuarbeiten und beim Klimaschutz diese Länder unterstützen, die die Klimakrise im wahrsten Sinne des Wortes direkt vor ihrer Haustür spüren.
Und Baerbock will sich hier in zwei Tagen anschauen, wie es aussieht vor der Haustür der Menschen, wo Friedhöfe im Meer verschwinden und der letzte Zyklon in 48 Stunden ein Drittel der jährlichen Wirtschaftsleistung Fidschis einfach davonspülte. Serap Altinisik ist Vorstandsvorsitzende der Nothilfeorganisation Oxfam. Sie ist mit Baerbock jetzt nach Fidschi gereist und weiß, was Klimawandel für die Menschen hier bedeutet.
Für die Menschen hier vor Ort bedeutet das, dass sie ihre Tiere verlieren, die sterben, weil sie weggeschwemmt werden, ihre Häuser verlieren, ihre Schulen, das heißt ihre Kinder nicht mehr zur Schule gehen können. Und es geht in erster Linie dann ums eigene Überleben.
Fidschi, es ist das Zentrum der kleinen Pazifikstaaten, die sich selbst der blaue Kontinent nennen und die um Hilfe rufen. Vor einiger Zeit war der Verteidigungsminister von Fidschi auf der größten Sicherheitskonferenz Asiens, Shangri-La. Nicht Kampfjets, nicht Maschinengewehre sind unsere größte Bedrohung. Es ist der Klimawandel, sagte der Minister da zum Erstaunen seiner Kollegen. Außenministerin Baerbock weiß darum.
In dieser Region ist die Klimakrise längst keine abstrakte Bedrohung mehr, sondern die größte Sicherheitsbedrohung unserer Zeit. Und das bedeutet, die Klimakrise ist tagtäglich erfahrbar.
Auf Fidschi bauen sie schon Dörfer für Klimaflüchtlinge. Auf Vanuatu züchten sie Schweine. Die steigende Hitze aushalten. Fidschi rief 2021 den Klimanotstand aus. Der Meeresspiegel stieg seither um weitere 20 Zentimeter. Felder versalzen, Ernteerträge sinken, Touristen bleiben aus und die Pazifikstaaten, die Auswirkungen spüren, sehen, dass Länder wie Australien trotzdem weiter auf fossile Brennstoffe setzen. Der Frust steigt, sagt auch Serap Altinisik von Oxfam.
Die am wenigsten dazu beigetragen haben, sind diejenigen, die das tagtäglich in ihrem Leben sozusagen wortwörtlich ausbaden müssen.
Die Außenministerin Baerbock wird hier den Präsidenten Fidschis treffen, wirbt um Vertrauen, will Hilfe anbieten und Partner finden. Denn auch das gilt, die kleinen Pazifikstaaten sind Spielball politischer Machtkämpfe geworden. China setzt seine Hilfe als politisches Faustpfand ein, Geld gegen Wohlverhalten. Und alle, auch Deutschland, wissen, selbst der kleinste Pazifikstaat hat bei den UN die gleiche Stimme wie alle anderen. Wer hilft, gewinnt Partner.
Und mit diesen Partnern unsere Beziehung auszubauen, das wollen wir verstärkt tun. Das liegt auch in unserem eigenen wirtschaftlichen und Sicherheitsinteresse.
900.000 Menschen leben in Fidschi. Die Wirtschaftszone aber ist dreimal so groß wie Deutschland. Auch deshalb hat Berlin unlängst eine eigene Botschaft eingeweiht. Und Ministerin Baerbock reist jetzt zwei lange Tage durchs Land als Gast, mitten in der Klimakrise.
Heute wird in Panama ein neuer Präsident gewählt. 8 Kandidaten gibt es. Für Schlagzeilen hat während dem Wahlkampf aber vor allem einer gesorgt, der nicht mehr antreten darf, Ricardo Martinelli. Der war bis 2014 schon einmal Präsident in Panama. Inzwischen ist Martinelli unter anderem wegen Geldwäsche zu 10 Jahren Haft verurteilt worden und durfte deswegen nicht nochmal kandidieren. Der Ex-Präsident hat von Nicaragua Asyl erhalten und hält sich deswegen seit März in der Botschaft von Nicaragua auf und nicht im Gefängnis. Favorit bei der heutigen Wahl in Panama ist trotzdem ein Vertrauter von Martinelli, der als sein Ersatz kandidiert. Mehr dazu von Anne Demmer.
Rund 3 Millionen Wähler sind heute aufgerufen, einen neuen Präsidenten sowie auch ein neues Parlament in Panama zu wählen. Der Wahlkampf war chaotisch. Praktisch bis zum letzten Moment musste der Favorit José Raúl Molino warten. Erst am vergangenen Freitag entschied die Justiz, dass die Kandidatur des rechten Politikers verfassungskonform ist. Zunächst bestand Zweifel an seiner endgültigen Zulassung, weil seine Aufstellung als nicht konform mit dem Wahlgesetz galt. Molino ist der Ersatzkandidat für den wegen Korruption und Geldwäsche verurteilten Ex-Präsidenten Ricardo Martinelli, der zwischenzeitlich in die Botschaft Nicaraguas geflohen ist. Insgesamt 8 Kandidaten treten zur Wahl an. Die Themen Korruption und Migration bestimmten den Wahlkampf. Molino sorgte für Aufsehen, als er ankündigte, dass er im Fall eines Wahlsiegs den Darien-Dschungel absperren will, der als eine der gefährlichsten Migrationsrouten weltweit gilt. Allein im letzten Jahr haben ihn rund 500.000 Menschen durchquert. Das Ziel der meisten ist die USA. Keiner der Kandidaten hat eine Antwort auf die drängenden Probleme im Land, die zunehmende Verarmung. In den Umfragen lag Molino auch kurz vorm Wahltag weit vorne. Sein Wahlsieg gilt als sehr wahrscheinlich.
Und zum Abschluss der Sendung kommen wir jetzt noch zum Sport mit meiner Kollegin Astrid Ravul.
In Köln hier waren die Fußballfans zuletzt so traurig und still, aber der schon sicher geglaubte Abstieg aus der Bundesliga kann vielleicht doch noch abgewendet werden. Grundlage dafür ist die aktuelle Niederlage von Union Berlin gegen den VfL Bochum. Dazu Jakob Rüger.
Die Bochumer führten zur Pause mit 3:0 durch zwei Treffer von Wittek und einem Tor von Schlotterbeck, hatten eigentlich alles im Griff. Aber im zweiten Durchgang schlug der erste FC Union doppelt zu, innerhalb von 3 Minuten. Erst Vertessen, dann Bedia. Bochum zitterte, dann allerdings die Erlösung. Das vierte Tor der Gäste durch Philipp Hofmann. Aber Union hatte noch einen, Benedikt Hollerbach zum 3:4. Die Union-Fans hofften wieder, aber ein weiteres Tor wollte nicht mehr fallen. Und so muss der erste FC Union eine bittere Niederlage hinnehmen. Der VfL Bochum, der gewinnt im Stadion an der Alten Försterei am Ende mit 4:3.
Ja, und da am nächsten Samstag dann Köln direkt gegen Union Berlin spielen wird, werden beide Teams alles geben für den Relegationsplatz 16. Aktuell spielt Frankfurt gegen den Meister aus Leverkusen und Bayer führt auswärts 2:1 dank der Tore von Granit Xhaka und Schick. Für die Frankfurter traf Ekitike, so heißt er. In Liga 2 waren die Teams treffsicher. Hannover 96 gewann 3:2 gegen Paderborn. Elversberg bezwang Hertha BSC Berlin 4:2 und Wien Wiesbaden unterlag Holstein Kiel 0:1. Kiel damit fast sicher aufgestiegen. Etappensiege in allen großen Landesrundfahrten, also bei der Tour de France, der spanischen Vuelta und beim Giro in Italien, das ist schon eine bedeutende Sache im Radsport. Tadej Pogacar gehört seit heute zu denen, die das geschafft haben. Holger Gerska.
Der Slowene gewann im Alpenvorland die erste Bergankunft dieser Rundfahrt als Solist. Dabei war er am Fuße dieses Schlussanstiegs noch leicht gestürzt. 4,5 Kilometer vor dem Ziel konnte dem zweimaligen Toursieger dann trotzdem keiner mehr folgen. Pogacar gewann zum ersten Mal in seiner Karriere eine Giro-Etappe und übernahm damit auch die Gesamtführung. Aber dahinter glänzte ein Debütant aus Deutschland. Florian Lipowitz zog bei seiner ersten großen Rundfahrt die kleine Favoritengruppe eine knappe halbe Minute hinter dem Sieger den Berg hoch, stellte sich ganz in den Dienst seines Teamkollegen Daniel Martinez. Der Kolumbianer wurde damit Zweiter. Aber für Florian Lipowitz reichte es zeitgleich trotzdem noch zu Platz 5, weit vor vielen Mitfavoriten.
Bei den Turn-Europameisterschaften in Rimini hat es das deutsche Frauenteam ins Finale geschafft und sich da beachtlich behauptet, weiß Desiree Krause.
Die 5 deutschen Turnerinnen strahlten nach einem Wettkampf ohne großen Fehler um die Wette. Das junge deutsche Team, das ausschließlich aus EM-Debütantinnen bestand, überzeugte und sicherte sich, angeführt von Carina Schönmeier aus Chemnitz, Platz 6. Damit verbesserte sich das im Schnitt gerade einmal 16 Jahre alte Team gegenüber der Qualifikation um einen Platz und kann ein durchaus positives Fazit der Europameisterschaft ziehen. In ausverkaufter Arena in Rimini gewannen die Italienerinnen unter Riesenjubel den EM-Titel und damit 5 der 6 möglichen Goldmedaillen bei dieser Europameisterschaft. Silber ging an Großbritannien, die Französinnen wurden Dritte.
Das Spitzenspiel in der Basketball-Bundesliga läuft noch zwischen Tabellenführer Bayern München und Verfolger Alba Berlin. Florian Hecht ist in der Halle live und meldet sich mit dem Zwischenstand. Wie sieht's aus?
2 Minuten 26 wird hier noch gespielt zwischen den derzeitigen Hauptrunden ersten FC Bayern und Alba Berlin im zweiten. Und das ist eine ganz eindeutige Kiste. 75:45 für den FC Bayern Basketball. 30 Punkte Vorsprung und das nachdem Alba am Anfang schon mit 10 Punkten vorne war, hier richtig gut gespielt hat, aber dann völlig den Faden verloren hat. Okay, Alba hat jede Menge Verletzte, ist hier mit dem letzten Aufgebot in München angetreten, aber sich so vorführen zu lassen, das tut richtig weh. Die Münchner mit einer sehr, sehr guten Quote von jenseits der 3-Punkte-Linie, jetzt wieder mit Bolmaro im argentinischen Aufbauspieler unterwegs. Sie haben den Berlinern, den Hauptstädtern, richtig ihre Grenzen aufgezeigt. Heute nur 45 Punkte. Die Bayern jetzt mit dem nächsten Versuch machen die Punkte 76:77. Das wird eine ganz eindeutige Kiste für den deutschen Pokalsieger aus München.
Danke Florian Hecht und weiter zu Philipp Weißkirch. Der weiß, dass in Weißenfels gefeiert wird. Der Klassenerhalt ist geschafft.
Die Wölfe schlagen Ludwigsburg mit 91-90. Eine richtig enge Nummer. Das war es im Prinzip über die gesamte Spielzeit. Keine der beiden Mannschaften konnte sich mal richtig absetzen. Der MBC zur Pause mit 6 Punkten vorne, 51-45. Ludwigsburg ließ sich aber nie richtig abschütteln. Und dann war es wirklich eine richtige Crunch-Time vor 3000 Zuschauern im Wolfsbau. Am Ende 91-90 der Sieg für den MBC, der 10. Saisonerfolg insgesamt. Und das bedeutet am drittletzten Spieltag den vorzeitigen Klassenerhalt.
Das war der Sport mit Astrid Ravohl. Vielen Dank dafür. Und das waren die Informationen am Abend für heute. Ihnen vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiederhören.